Liebe Geschwister, ich möchte die Gelegenheit nutzen, an diesem ersten Sonntag in diesem Jahr euch wirklich für dieses Jahr Gnade und Friede von Gott zu wünschen und dass ihr sowohl in der Gnade und auch in diesem Frieden in diesem Jahr wachst und zunehmt durch die Erkenntnis unseres Retters Gottes Jesus Christus. Das wünsche ich ganz arg für euch für dieses Jahr. Wir wollen diesen Gottesdienst und dieses Jahr mit einem Abendmahlsgottesdienst beginnen. Und der heutige Predigttext wird uns da hineinnehmen in das, was wir tun, wird uns, denke ich, gut vorbereiten für das Abendmahl. Bevor wir aber den Text gleich lesen, möchte ich an dieser Stelle schon mal die einladen, die zu Hause sind und heute nicht da sein können, heute auch mit uns am Abendmahl teilzunehmen, indem ihr vielleicht etwas Brot zu Hause holt und vielleicht habt ihr etwas Wein zu Hause oder Traubensaft, richtet es schon mal her, bereitet es euch vor, wenn wir es nachher nehmen, dass ihr dann Gemeinschaft auch mit uns haben könnt in dem Abendmahl, auch wenn ihr nicht hier vor Ort sein könnt. Also könnt ihr die Gelegenheit gleich nutzen, euch schon etwas darauf vorzubereiten. Aber lasst uns zuerst den Predigttext lesen. Der steht im Markus-Evangelium, Kapitel 14. Es sind die Verse 22 bis 26. Wir sind ja in der Predigtreihe Markus-Evangelium jetzt an diesem Punkt angelangt. Und es sind tatsächlich die Einsetzungsworte Jesu fürs Abendmahl. Und deswegen ist es eine gute Gelegenheit, jetzt über diesen Text zu predigen und uns so auf dieses Abendmahl vorzubereiten. Lass uns den Text lesen ab Vers 22 in Markus 14. Und während sie aßen, nahm er Brot, segnete, brach und gab es ihnen und sprach: Nehmt, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch, dankte und gab es denen, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen: Dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Wir wollen beten. Wem es möglich ist, der darf aufstehen, wem es nicht möglich ist, der darf sitzen bleiben. Ich möchte beten, Jesus, und dich ja, bitten, dass du die Verkündigung segnest, dass du dein Wort segnest und dass dieses Wort, das wir heute gelesen haben und ich jetzt nach meinem besten Wissen und Gewissen auslegen möchte, Herr, dass du das mit Kraft begleitest, Herr. Herr, dass du in unser Herz hineinsprichst und uns Verständnis gibst von dem, was wir glauben, was wir bezeugen, was unsere herrlichste Hoffnung ist. Herr, dass du durch dein Wort unser Herzen und unser Gewissen vorbereitest, wenn wir zu deinem Tisch gehen und das Abendmahl nehmen. So bitte ich dich, Herr, um deinen guten Segen für diese Zeit jetzt, für dieses Studium, für diese Predigt. Jesus, in deinem herrlichen Namen will ich das bitten. Amen. Wenn wir das Abendmahl feiern, dann ist es meist so, dass der Bruder, der es leitet, oft der Viktor oder der Alfred, dass wenn sie die Brüder das Abendmahl leiten, meistens das aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 11 gelesen werden, die Einsetzungsworte, die sind nach vielen, vielen Jahren uns sehr, sehr gut bekannt, diese Einsetzungsworte. Und meist eben aus Zeitgründen auch die Brüder dann nicht mehr viel sagen können und tun und ein paar Bemerkungen zu den Einsetzungsworten uns im Abendmahl sagen und dann das Abendmahl anleiten und dann austeilen. Heute haben wir eine gute Gelegenheit, aufgrund des Predigttextes uns mehr Zeit über die Einsetzungsworte Gedanken zu machen. Das ist eine gute Gelegenheit, im Vorfeld über das nachzudenken, was das Abendmahl bedeutet. Und ich hoffe, dass die Betrachtung dieser Verse uns da tieferes Verständnis von der Bedeutung des Abendmahls geben werden, uns etwas über die Entstehung des Abendmahls uns sagen werden und genauso aber auch uns da den Hintergrund geben werden für das Abendmahl und so auch uns vorbereiten und Vorfreude und Dankbarkeit in unser Herz wecken und uns in uns ein gutes Gewissen schaffen, damit wir wirklich mit dem guten Gewissen Jesus nahen können, dem Tisch des Herrn nahen können und das Abendmahl nehmen. Liebe Geschwister, das Abendmahl, ich bin mir sicher, auch am heutigen Tag, wird in der Christenheit überall genommen. Und das ist, es ist in gewisser Weise eine bestehende und eine feste Tradition. Und oft wird das Abendmahl eben auch so gefeiert, als eine Tradition. Und ohne zu sehr über die Tradition zu schimpfen. Aber die Tradition wird dann gefährlich, wenn wir nicht mehr wissen, was wir da tun. Wenn wir einfach das tun, weil man es immer tut. Wenn man Dinge tut als Tradition, als Überlieferung dessen, die wir schon von Kind auf, von unseren Ureltern, Eltern gelernt haben oder das, was man schon immer in unseren Gemeinden, Kirchen immer tut und wir das einfach weiterhin tun und wir kommen am ersten Sonntag im Monat und dann gibt es eben ein Abendmahl und dann nimmt man dran teil. Das macht man, weil man es halt immer macht. Und das ist in gewisser Weise eine Tradition und eine Routine. Gefährlich wird es dann, wenn wir den Inhalt dessen, was wir in der Tradition tun, nicht mehr kennen oder nicht mehr recht verstehen oder geschweige gar nicht glauben, sondern es einfach tun, weil man es auch immer tut. Die Mündigkeit im Glauben aber ist nicht die Bewahrung von Tradition. Das ist nicht Mündigkeit. Die Mündigkeit im Glauben ist die Bewahrung des Inhalts des Glaubens. Und darum geht es, dass wir verstehen und dass wir den Glauben und den Inhalt dessen kennen, was wir tun. Das ist unsere Aufgabe, das ist Mündigkeit, den Glauben bewahren. Und um den Glauben zu bewahren, müssen wir den Glauben kennen, wir müssen die Wahrheit kennen. Und das beginnt ja schon allein mit den Bezeichnungen. In verschiedenen Kirchen und Gemeinden und Versammlungen gibt es ja verschiedene Bezeichnungen für das Abendmahl, oder? Ich weiß nicht, nur als Beispiel, wir nennen das oft wie Abendmahl, habe ich jetzt schon mehrmals gesagt. Warum sagen wir Abendmahl? Ich gucke auf meine Uhr, wir haben 10.35 Uhr. Es ist nicht Abend, es ist eigentlich Morgen, oder? Wir müssen dann das Morgenmahl nennen. Wir nennen das aber Abendmahl. Und wenn wir es nachher austeilen, ein so richtiges Mahl ist es eigentlich auch nicht, oder? Jeder kriegt ein Stückchen Brot, jeder kriegt einen Schluck. Wir können es nicht prüfen, aber ich vermute, die meisten nehmen einen Schluck Wein. Warum nennen wir das Mahl, also Essen? Denn Mahl bedeutet Essen eigentlich. Also wir nennen das, was wir feiern, montags, Sonntag, jeden Monat wollte ich sagen, jeden ersten Monat, sonntags früh nennen wir Abendessen. Warum machen wir das? Haben wir darüber Gedanken gemacht, warum wir das so bezeichnen? Warum sagen wir das so? Oder machen wir das und nennen wir das so? Ist halt so. Was steckt dahinter? Was verbirgt sich dahinter? Nur um nicht so arg große Verwirrung zu stiften, wir nennen das Abendmahl aus dem Grund, weil Jesus, als er das sprach, diese Einsetzungsworte sprach und das uns gab, was wir feiern, es an einem Abend war. Und als er das einsetzte oder dass er sprach, er es bei einem Abendessen getan hatte. Johannesevangelium Kapitel 13 spricht Johannes und sagt, während Jesus bei einem Abendessen, schreibt sogar Johannes so, bei einem Abendessen sich gürtete und die Füße der Jünger wusch. Also da wird dieses Essen, das Abendmahl, eben als ein Abendessen bezeichnet. Und einen Grund. Aber andere nennen das zum Beispiel ein Herrenmahl, oder? Habt ihr bestimmt auch schon gehört, dass man sagt, das Herrenmahl. Warum? Weil es das Mahl des Herrn ist. Er hat es eingesetzt, er hat dieses Mahl gegessen und er hat auch zu diesem Mahl eingeladen. Darum nennt man das zum Beispiel auch das Herrenmahl. Es gibt eine andere Bezeichnung, das kennt ihr vielleicht auch, Gemeinschaftsmahl. Das Gemeinschaftsmahl wird abgeleitet aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 10, wenn Paulus davon spricht, vom Abendmahl, und er redet, dass wir Gemeinschaft haben am Brot und am Leib des Herrn. Und eben da spricht er darüber, dass man dann nicht Gemeinschaft bei einem Dienst der Dämonen hat, wenn man ihr Mahl feiert. In diesem Zusammenhang spricht er von einem Gemeinschaftsmahl. Das heißt, dass die Bedeutung dahinter, dass man da eine Gemeinschaft erlebt, in dem Fall mit dem Werk Jesu Christi. Im gleichen Zusammenhang, im gleichen Kapitel, Kapitel 10, spricht er auch vom Tisch des Herrn. Habt ihr wahrscheinlich auch gehört, dass man zum Tisch des Herrn kommt. Es ist sein Tisch, nochmal, wie das Herrenmahl, es ist sein Tisch. An seinem Tisch wird gegessen. Er ist der Gastgeber. Er ist der austeilt. Er ist der Geber dieses Mahls. Und wir sind bei ihm. In der Apostelgeschichte, Kapitel 2, hat die Urgemeinde es aber Brotbrechen genannt. Und sie brachen das Brot in den Häusern, heißt es. Und in der Apostelgeschichte 2 könnte man nachlesen, Apostelgeschichte 20 heißt es, und am ersten Tag des, und am, erst, ja, am ersten Tag der Woche, das ist der Sonntag, brachen sie Brot, heißt es, als sie zusammenkamen. Also die Urgemeinde nannte das, was wir tun, Brotbrechen. In der Großkirchen, ob jetzt katholische oder evangelische Kirche, nennt man das heute zum Beispiel, jetzt hoffe ich, dass ich das richtig ausspreche, Eucharistie. Und dieser Begriff kommt aus dem Griechischen, das ist eine Ableitung, beziehungsweise einfach die Bedeutung kommt von Danksagung. Also dieses Abendmahl wird zum Beispiel in diesen Großkirchen als Danksagung bezeichnet, in dem Griechischen Eucharistie. Oder vor allem in der katholischen Kirche Kommunion. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört? Wenn man sagt, die nehmen Kommunion. Das bedeutet, das ist ein lateinisches Wort und das bedeutet Gemeinschaft. Also auch da wird abgeleitet, das, was an diesem Abendmahl oder bei diesem Ereignis stattfindet. Und die einen nennen das Danksagung und die anderen nennen das Gemeinschaft. Also so gibt es viele, viele Begriffe über das, was wir monatlich immer und immer und immer und immer wieder tun. Und wir tun und man hört die Bezeichnungen und wissen wir, was dahinter steckt. Was verbirgt sich hinter diesen Bezeichnungen? Warum nennt man das so? Und wie muss man das eigentlich richtig nennen? Allein diese verschiedenen Bezeichnungen und in den verschiedenen Gemeinschaften und Gemeinden und Kirchen, Institutionen, werden verschiedene Bezeichnungen für das genommen und nicht ohne Grund, weil dahinter ein verschiedenes Verständnis von dem dahinter steht, macht deutlich, dass es grundlegende Unterschiede beim Verständnis des Abendmahls gibt. Es gibt ein grundlegendes Verständnis, das unterschiedlich zum Beispiel bei den römisch-katholischen Kirche, herrscht ein anderes Verständnis von dem, was wir tun, wie zum Beispiel bei den Lutheranern. Und das unterscheidet sich nochmal von den reformierten Gemeinden und dann auch von den freien Gemeinden. Und diese Unterschiede führten sogar dazu, dass es unmöglich war, gemeinsam und gemeinschaftlich das Abendmahl zu nehmen, weil man da so einfach ein anderes und unterschiedliches Verständnis hatte. Nur als Beispiel, die römisch-katholische Kirche versteht das Abendmahl als Transsubstationslehre. Muss man sich den Begriff nicht merken, was dahinter steckt ist, sie glauben und sie sind davon überzeugt, dass wenn der geweihte Priester das Brot und den Wein segnet, dieses Brot und dieser Wein buchstäblich zu dem Leib Christi und zu dem Blut Christi wird. Und dass wenn man beim Abendmahl das Brot isst, den Wein trinkt man da nicht, ich erkläre es euch gleich warum, dann hat man buchstäblich Anteil, Gemeinschaft buchstäblich an dem Blut und dem Leib Jesu Christi. Man sagt zwar, das Brot verwandelt sich nicht buchstäblich, das wird nicht zu einem Leib und der Wein wird nicht zu Blut, sondern es ist in seiner Form bleibt es gleich, aber in seiner Substanz ist es eigentlich Christus, den man da isst und es ist wirklich buchstäblich Christus, den man da trinkt. Das heißt, jedes Mal, wenn der Priester, der geweihte Priester, das Brot segnet und den Wein segnet, passiert etwas Erstaunliches, Mystisches, ein Geheimnis, eine buchstäbliche Verwandlung. Dazu gleich noch mal etwas mehr. Die Lutheraner haben da ein anderes Verständnis. Ihre Lehre ist nicht die Transsubstationslehre, sondern die Konsubstationslehre vom Abendmahl. Das bedeutet, sie glauben nicht, dass er sich zwar buchstäblich verwandelt, aber sie glauben an die Realpräsenz Jesu im Abendmahl. Also an die Realpräsenz Jesu im Brot und im Wein. Und dass, wenn man das Brot isst und den Wein trinkt, dass man Jesus im Glauben, durch das Glauben, dass er präsent ist, wird das Brot und der Wein wirklich zu der Realpräsenz Jesu. Man hat wirklich Gemeinschaft und Anteil an Jesu bei diesem einen Ereignis. Nur nebenbei, das ist der Grund, warum in der katholischen Kirche, vielleicht habt ihr schon mal gesehen oder gehört, dass in der katholischen Kirche die Gläubigen nur das Brot bekommen, in der Form einer Oblate oder Hostie genannt. Der Priester teilt es aus und legt ihn direkt auf den Mund. Wisst ihr warum? Sie trinken nicht den Wein, weil wenn das buchstäblich Jesu Leib ist und buchstäblich das Blut Jesu Christi ist, was ist, wenn einer es verschüttet? Was ist einer, wenn es einer auf den Boden fallen lässt? Weil sie glauben an die, wenn das verwandelt wird, dann bleibt das immer so. Das heißt, den Kelch, den man segnet, und dieser Wein wird wirklich zum Blut Jesu. Und wenn dann alle nicht draus trinken, dann ist das Blut Jesu. Das kann man doch nicht einmal wegschütten, oder? Oder was ist, wenn der Priester es mal verschüttet? Und das ist es mal passiert. Dann wird zum Beispiel der Stein rausgenommen und in einen bestimmten Ort gebracht, weil das ist ja Blut Jesu. Also teilen sie nur das Brot aus. Der Priester legt die Oblate in den Mund der Gläubigen und der Priester trinkt symbolisch alleine aus dem Kelch, damit die Gefahr der Verschüttung damit eliminiert wird. Es gab einen Luther-Film, ich weiß nicht, ob ihr mal geschaut habt, wo Luther das Abendmahl austeilen sollte und wie er da gezittert hat. In diesem Verständnis, dass er Angst hatte, das ist jetzt das Blut und er wird es verschütten, voll Ehrfurcht. Luther hat sich später von dieser Lehre distanziert und darum diese lutheranische Lehre, dass es nicht buchstäblich Blut und nicht buchstäblich Leib ist, aber Jesus ist präsent in diesem, Realpräsenz Jesu in diesem Handeln. Das hat ein sakramentales Verständnis von Abendmahl zugrunde. Ich hoffe, ich überfordere euch nicht jetzt mit diesen Informationen, aber ich denke, die sind wichtig. Ich erkläre euch auch gleich warum ich das tue und warum ich das für wichtig halte. Vom Sakrament habt ihr schon mal auch gehört. Das Sakrament ist eine Zusammensetzung eines Wortes aus Mystik und Geheimnis. Das steckt hinter diesem Wort Sakrament. Das heißt, es beschreibt etwas Mystisches, etwas Geheimes. Und so beide diese Lehren, sowohl die römisch-katholische wie aber auch die lutherische Kirche, die lehren, oder die evangelische Kirche, die Landeskirche lehren, dass das Abendmahl ein Sakrament ist. Das heißt, dass da was etwas Mystisches, Geheimes passiert, was man mit den irdischen Augen nicht sehen kann. Die Realpräsenz Jesu, die Verwandlung des Leibes, die Verwandlung des Blutes. Und dass dahinter, mit diesem Sakrament und nur auf diese Art und Weise, man Anteil, Gemeinschaft mit Christus haben kann. Das heißt, wenn du die Gnade Jesu in seiner Erlösung haben willst, dann musst du dieses Sakrament nehmen. Damit dahinter versteckt sich etwas Mystisches, etwas Geheimnisvolles. Aber auf dieser Art und Weise, auf diesem mystischen, geheimen Weg, bekommst du Anteil an der Gnade Jesu. Bekommst du Anteil an dem Erlösungswerk Jesu. Und wenn der Priester, der geweihte Priester oder Pfarrer, das segnet und es da etwas Mystisches passiert, dann bekommt jeder, der es isst und jeder, der es trinkt, Anteil an der Gnade Gottes. Das heißt, willst du Gnade haben, willst du Gnade erleben, musst du an diesem Sakramenterlebnis teilhaben. Du musst dieses Sakrament nehmen. In dem Fall das Abendmahl. Die katholische Kirche hat 7 Sakramente. 7 Mittel, wie man die Gnade Gottes in seinem Leben erfahren kann. 7 Wege, können wir sagen. Sie sagen, die Taufe ist so ein mystisches Erlebnis, ein Sakrament. Das heißt, in der Taufe passiert etwas, in dem Fall die Wiedergeburt eines Kindes zum Beispiel. Und er wird ein Glied des Leibes Christi. Oder die Firmung. Oder eben die Kommunion. Oder Buße. Oder Fußwaschung, glaube ich. Die Ehe. Die Weihe. Ich bin da kein Spezialist, das ist nicht meine Theologie. Der Punkt ist, es gibt 7 Wege, auf deren Weg man die Gnade Gottes in diesem mystischen Erleben Anteil bekommt. Die evangelische Kirche sagt, es gibt nur 2 Sakramente, weil sie sagen, es gibt nur 2 Dinge, die Jesus gesagt hat, dass sie tun sollen. Und sie sagen, es gibt nur die Taufe und die Eucharistie, das heißt das Abendmahl. In diesen beiden Handlungen gießt der Christus seine Gnade aus. Und wenn du sie haben willst, brauchst du das. Du bist darauf angewiesen. Und wenn man dich darauf ausschließt, dann erfährst du keine Gnade. Die reformierten Theologen, sie hatten ein Problem mit diesem Verständnis des Abendmahls. Und es gab zum Beispiel einen Schweizer Theologen, einen Schweizer Reformator, der hieß Zwingli. Der hatte mit Luther einen heftigen Streit darüber geführt und gesagt, das kann nicht sein. Und die haben sich sehr in die Haare gekriegt über dieses Verständnis des Abendmahls, dass es wirklich zu einer Spaltung innerhalb der Reformation kam. Zwingli und seine Nachfolger, zum Beispiel Calvin, alle sie haben nicht dieses Verständnis gehabt. Und sie lehrten und verstanden das Abendmahl als ein symbolisches Ereignis. Nichts Mystisches, nichts Sakramentales, sondern etwas, was wir, indem wir das tun, als einen symbolischen Akt, wir an die Gnade Gottes, die uns schon zuteil ist und an der wir Anteil haben, ihm glauben, dass wir daran erinnert werden sollen und es nicht vergessen sollen. Sie verstanden das, die reformierten Gemeinden und später eben auch die Freikirchen, als ein symbolisches Erinnerungsmahl. Es ist etwas, was uns helfen soll, nicht es zu vergessen, dass wir Anteil haben an der Gnade Gottes. Das zeigt, und ich habe das jetzt bewusst euch das da hineingenommen, nicht um wieder gegen die katholische oder die evangelische Kirche zu wettern, das ist nicht mein Anliegen. Aber liebe Geschwister, wir müssen verstehen, dass vieles von den Traditionen, die wir führen oder die wir tun, auch im Verständnis von Abendmahl, wie unbemerkt von diesen Traditionen, die übrigens erst im 12. Jahrhundert irgendwann mal in die Gemeinde oder in die Kirche hineingekommen sind und nicht aus der Schrift, dass vieles bei den Christen, auch bei den Reformierten und bei den Freikirchen in ihrem Denken und Verständnis über das Abendmahl mit hineinfließt. Ich kann mich erinnern, vor gar nicht langer Zeit bat mich ein Bruder und sagt, bitte kannst du kommen und meine Mutter, die ist alt und krank und die kann nicht in den Gottesdienst, aber sie will Abendmahl nehmen. Und sie will nicht, dass wir ihr das austeilen. Er und sein Bruder, die könnten meine Väter sein. Sein Bruder, der ist mindestens, also ist genauso alt wie mein Vater und am gleichen Tag Geburtstag wie mein Vater. Und sie sagt, nein, sie dürfen mir das Abendmahl nicht austeilen. Ich nehme es nicht von ihnen. Aber sie verlangt so danach. Also nur wenn ein Gelernter. Wenn ein Gelernter kommt, damit meinte sie ein Geweihter. Damit meinte sie ein eingesetzter Pastor. Wenn er das Abendmahl segnet, wenn er das Abendmahl austeilt, nur dann wird sie das nehmen und dürfen und können. Und so nahm sie lange Zeit kein Abendmahl. Und die Brüder sagen, Willi, kannst du kommen? Sag ich, dann komme ich, dann fahre ich hin. Und sagt, liebe Schwester, wieso nimmst du nicht das Abendmahl von deinen Brüdern, von deinen Söhnen? Übrigens, die haben schon in der Gemeinde auch ausgeteilt. Nein, die sind keine Gelernten. Ich versuchte mit ihr darüber zu reden und hilft nichts. In ihrem Verständnis war so fest drin, ich habe vergessen die Zeit, in ihrem Verständnis war so fest drin, das darf nur ein Geweihter. Nur dann wird es die Wirkung und die Kraft des Abendmahls für sie haben, wenn das ein Geweihter das Brot und das Mahl segnet. Na, irgendwann mal hilft das alles erklären nicht. Ich bin das zweite Mal nochmal wieder zu ihr gefahren. Die Frau verlangt nach dem Abendmahl. Und dann bin ich hingefahren und sage, liebe Schwester, glaubst du, dass ich ein Geweihter bin? Ein Gelernter, sagt sie, ja. Dann sage ich, vertraust du, dass ich das Wort Gottes lese, studiere, predige und kenne? Sagt sie, ja. Dann sagst du, vertraust du, wenn ich dir sage, dass wenn ich das Wort Gottes lese, es nirgendwo drin steht, dass deine Brüder, deine Söhne nicht austeilen dürfen? Oh, ja. Dann sagt, dann nimm's doch an. Ab diesem Moment muss ich nie wieder hinfahren. Liebe Geschwister, dieses traditionelle oder mystische, sakramentale Verständnis von Abendmahl, die Geschwister bis in die freien Gemeinden, Baptistengemeinden, ob bunt oder frei, es ist durchgedrungen. Da ist so viel von diesem Verständnis, was das Abendmahl bedeutet. Dieses sakramentale Verständnis, wie es zum Abendmahl wird, wann wird Brot gesegnet, wann wird der Kelch gesegnet, wann entwickelt seine Kraft, wie wird die Gnade darin empfangen. Es ist so viel von diesem Denken da drin, dass ich mich erinnere an wirklich Streits in den Gemeinden, zum Beispiel, wer darf am Abendmahl teilnehmen, wer nicht? Wie muss es ausgeteilt werden, wie nicht? Wer darf es empfangen oder nicht? Es ist die Rede davon, ein Streit darüber, muss es ein Becher sein? Oder dürfen es auch solche kleine Kelche sein? Wir haben jetzt ein Problem in der Pandemie, nur ein Becher. Und manche sagen, nein, es muss ein Becher sein. Und dann wird man genommen und Gott wird schon segnen, dass wir nicht alle Covid-krank werden. Und auf einmal sind aber trotzdem alle krank nach einem Abendmahlsgottesdienst. Und da ist ein ganz starkes, nein, es muss ein Becher sein. Er nahm den Kelch. Die anderen kämpfen dafür und sagen, nein, es muss Wein sein. Die anderen sagen, nein, es muss Traubensaft sein. Die anderen sagen, das muss Brot sein. Es muss ungesäuert sein. Die anderen sagen, das muss gesäuert sein. Die anderen sagen, man darf es nicht schneiden, das muss man brechen. Kennt ihr das? Es gibt weit mehr Punkte, weit Streitigkeiten und Uneinigkeiten, dass dieses Verständnis vom Abendmahl dazu führt, dass Geschwister das Abendmahl nicht gemeinsam nehmen können, weil sie so ein unterschiedliches Verständnis von dem haben, was da eigentlich passiert ist oder was das eigentlich ist. Wir feiern aber das Abendmahl, und zwar jeden Monat, und wir sollten wissen, was wir da feiern. Wir müssen verstehen, was wir da feiern, damit wir einheitlich feiern, müssen wir das Gleiche glauben, was wir da feiern. Wir brauchen eine biblische Grundlage, liebe Geschwister, wir brauchen eine biblische Grundlage vom Abendmahl. Was ist das Abendmahl? Wir müssen gemäß des Glaubens das feiern, gemäß des Glaubens es begehen. Aber woher kommt der Glaube? Die Schrift sagt, aus der Verkündigung. Woher kommt die Verkündigung? Aus dem Wort Gottes, Römer 10. So wollen wir gemäß dem das Abendmahl verstehen und uns unserem Text widmen. Markus Kapitel 14, Vers 22. Ich möchte euch heute mit euch über das alte Passah sprechen und mit euch heute nur einen halben Satz aus diesem Text anschauen. Und der wird uns schon reichen. Ich hatte das Vorrecht, diese Woche nur mich auf die Predigt vorbereiten zu können. Das hatte ich schon lange nicht. Keine Bibelstunde, keine Seminare, keine Bibelschule, einfach nur eine Predigt, eine ganze Woche lang, nur eine Predigt. Und das hat sich ausgewirkt in den vielen Seiten. Ich hatte so viel Zeit gehabt. Und ich möchte aber, weil ich es für so wichtig halte, auch es euch geben. Aber wenn ich alles heute predigen würde, würden wir nicht zum Abendmahl kommen. Und zum anderen wäre es auch zu viel und ich will euch da auch nicht überfordern, sondern ich möchte mit euch heute den ersten Satz anschauen, den ersten halben Satz im Markus-Evangelium anschauen und euch den Hintergrund zeigen, was ist, was da passierte. Vers 22 heißt es, und während sie aßen, das reicht schon, und während sie aßen, nahm er Brot und segnete, nahm den Kelch. Jesus sagt, oder Markus nimmt uns hinein, in die Einsetzungsworte und leitet uns so hinein, dass er uns einen Hinweis gibt, wann Jesus das getan hatte. Und dieser Hinweis ist sehr wichtig und wir müssen ihn verstehen, um das Abendmahl richtig zu verstehen. Er sagt, und während sie aßen. Und die Frage ist natürlich, während sie was aßen? Und wenn du vielleicht denkst, ja, das ist sehr einfach, die Frage, so einfach ist sie nicht. Was aßen sie da gerade? Jesus tat, was er da tat. Er brach das Brot, segnete und gab es während einem Essen, während einem Mahl. Er segnete den Kelch, gab ihn während einem, beziehungsweise nach dem Mahl. Sowohl Matthäus-Evangelium Kapitel 26, 26, falls ihr nachschlagen wollt, jetzt ist nicht die Zeit dafür. Lukas 22, Vers 20, Johannes 13, Vers 2, 1. Korinther 11, Vers 25, all da finden wir die Einsetzung des Abendmahls. Und alle sprechen immer von einem Zusammenhang, von einem Essen. Entweder sprechen sie, während dem Mahl brach er das Brot, oder sie sagen, und nach dem Mahl segnet er den Kelch. Also es geschah während eines Essens, während eines Mahls. Während was für einem Essen? Was haben sie da gegessen? Der Kontext, die Verse 12, und folgende, also die unmittelbaren Verse, sagen uns, was da gegessen wurde und nehmen uns in ein Thema, das wir uns genauer anschauen sollen. Ich möchte euch da kurz hineinnehmen. Vers 12 heißt es, und am ersten Tag des Festes, also jetzt ist die Rede von dem Passafest, der ungesäuerten Brote, als man das Passalamm schlachtete. Das Passafest ist, entweder wird gesagt, das Passafest oder das Fest der ungesäuerten Brote. Es ist synonym. Warum? Weil an dem Passa das ungesäuerte Brot gegessen werden musste und danach 7 Tage lang gegessen werden musste. Das heißt, mit dem Passafest ist nicht nur ein Fest, sondern eigentlich 2 Feste verbunden. Das Passa selbst und das Fest der ungesäuerten Brote, das eine Woche lang unmittelbar mit dem Passa begann. Also es wird das auch im Judentum synonym verwendet. Wenn man vom Passa spricht, dann spricht man auch vom Fest der ungesäuerten Brote. Und da nimmt uns jetzt Markus hinein. An dem ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, als man das Passalam schlachtete, sagten seine Jünger zu ihm: Wohin willst du, dass wir hingehen und bereiten, damit du das Passa mal essen kannst? Darum geht's. Die sagen: Jesus, es ist jetzt Zeit, das Passa mal zu essen. Weiterhin schickt Jesus dann seine Jünger, er schickt Johannes, Petrus und Johannes, Lukas 22, kriegen wir diese beiden Namen, dass es Petrus und Johannes waren, die dieses Essen, das Passa-Mahl-Essen, das Passa-Lamm vorbereiten sollten. Er schickt sie los, er macht daraus ein Geheimnis, wir verstehen mittlerweile, warum er das tut. Er wollte nicht, dass Judas weiß, wo dieses Essen, das Abendessen, wo es stattfinden sollte. In welchem Haus wird das sein? Der Grund, warum Jesus es verheimlichte, lag darin, dass sowohl dass Judas es nicht wissen sollte, dass der Hohe Rat es nicht vorher mitbekommen sollte. Jesus sollte und wollte vorher in Ruhe dieses Essen, dieses Passa-Fest essen, bevor er selbst zu Passa-Lamm wurde. Es war ihm ein großes Anliegen. Im Lukas-Evangelium heißt es, ihn verlangte es danach. Er sagt ihnen: Mich verlangt es, mit euch dieses Passa zu essen. Es ist sein Verlangen. Sowohl der Hohe Rat, wie Judas, wie Satan hatten alle ein großes Anliegen. Alle haben das gleiche Ziel. Jesus sollte nicht an diesem Passafest sterben. Das haben sie alle dieses Ziel haben sie alle verfolgt. Der Hohe Rat hatte das Ziel gehabt, weil sie Angst haben, dass Jesus oder dass es einen Volksaufstand gibt, der ihnen schaden würde. Der Judas wollte ihnen helfen, diesen Volksaufstand zu vermeiden, um Geld zu bekommen. Der Satan wollte es nicht, weil er wusste, dass mit diesem Fest oder mit dieser Schlachtung und mit diesem Passafest oder wenn Jesus da stirbt, seine Niederlage besiegelt ist. Sogar Pilatus wollte nicht, dass Jesus stirbt. Und trotzdem, liebe Geschwister, starb Jesus an dem Tag, an dem die Passalämmer geschlachtet worden sind. Das geschah aus einem Grund. Jesus starb an dem Ort und zu dem Zeitpunkt, den der Vater in seinem Ratschluss festgelegt hat. In Markus 14, Vers 21 sagt er: Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht, und so weiter. Das, was hier passiert, ist etwas, was Gott vorausgesagt hat. Es ist geschrieben worden, dass Jesus unser Passalamm ist, dass Jesus für uns geschlachtet worden ist, dass er selbst das Passa ist, ist über ihn geschrieben worden, ist prophezeit. Dieser Ratschluss Gottes wurde vorher verkündigt. Also ist das Essen, von dem Markus hier spricht, während sie aßen, erst einmal das Passa-Essen. Und ich will sagen, ja, das wussten wir schon, auch von vornherein. Und so einfach es klingen mag, wir müssen da genau schauen. Was haben sie da gegessen? Während welchem Essen wurde dieses Passa? Oder tat Jesus, was er tat? Liebe Geschwister, warum war Jesus es so wichtig, bei diesem Essen dabei zu sein? Warum war es ihm so wichtig, nicht vorher verraten zu werden von Judas? Warum hielt er diesen Ort so geheim? Aus einem Grund, er wollte dieses Passafest feiern, um den Jüngern die Bedeutung dieses Festes zu erklären. Und um ihnen die Erfüllung zu erklären oder zu verkündigen dieses Festes. Denn dieses Fest ist ein sehr wichtiges Fest. Es ist ein Wendepunkt. Und hier beginnt sich die Erfüllung der Verheißung, wenn er sagt, der Sohn des Menschen geht dahin, wie es über ihn geschrieben steht. Hier, es ist für ihn wichtig und notwendig gewesen, dass die Jünger begreifen, dass er das Passalam ist und was die wahre Rettung und was die wahre Erlösung bedeutet. Es musste vorher stattfinden, er musste es ihnen erklären. Er ist selbst das Passa. Er ist das Passalam. Als Johannes den Täufer Jesus sieht, was sagt er? Siehe das Lamm Gottes, das Sündenbelag trägt. Im 1. Korinther Kapitel 5 spricht Paulus schon über das Abendmahl und im Kontext von Unzucht. Und dann sagt er, wisst ihr denn nicht, dass Christus unser Passahlamm ist? 1. Korinther Kapitel 5, Vers 7 könnt ihr nachlesen. Er spricht, dass Jesus unser Passahlamm ist, das für uns geschlachtet worden ist. In der Offenbarung Kapitel 5, ab Vers 6 heißt es, und ich sah einen Lamm stehen wie geschlachtet, das sieben Hörner hatte und sieben Augen hatte. Und dann das Lob der Gemeinde, die auf ihren Harfen singen und dieses Lamm besingen und sagen, würdig ist das Lamm anzunehmen, Lob und Anbetung. Warum? Es wurde geschlachtet und hat durch sein Blut für Gott Menschen erkauft aus allen Völkern, Stämmen und Sprachen. Jesus Christus ist dieses Lamm. Auch das ist für euch nichts in dieser Weise Neues, aber das ist wichtig. Das verstanden die Jünger nicht, das verstanden die Juden nicht. Jesus wollte mit ihnen dieses Fest feiern. Und bevor er selbst das Passahlamm wurde, wollte ihnen sagen, was ist die Bedeutung von Passa? Damit sie begreifen, was da eigentlich passiert ist, musste er mit ihnen dieses Fest feiern. Also musste Petrus und Johannes hingehen und dieses Fest vorbereiten. Und das ist am Donnerstag gewesen. Fast einen ganzen Tag mussten sie arbeiten. Die beiden zu zweit mussten für die ganze Bande, Entschuldigung, wenn ich das so sage, für den Rest der Jünger, müssten sie dieses Fest vorbereiten. Der Hintergrund, den müssen wir begreifen, ist ein zweifacher. Ich möchte euch zuerst zeigen, was der biblische Hintergrund fürs Passa ist. Euch daran erinnern und dann euch zeigen, was das jüdische Verständnis von Passa war und bis heute ist und was Jesus eigentlich da getan hat. Das möchte ich in der verbleibenden Zeit mit euch machen. Wie verstand Jesus das Essen? Was aßen sie da eigentlich und warum macht er es gerade zu diesem Zeitpunkt und auf die Art und Weise, wie er es tut? Um das zu verstehen, müssen wir ins zweite Buch Mose zuerst mal gehen. Kapitel 12 und Kapitel 13 berichten uns von diesem Ereignis und berichten uns von der Einsetzung des Passas, das biblische Verständnis von Passa. Und ich halte es für wichtig, dass wir uns zuerst über das biblische Verständnis von Passa Gedanken machen, bevor wir uns über das traditionelle jüdische Verständnis von Passa Gedanken machen. Was ist das biblische Verständnis von Passa? In 2. Mose 12. Ich werde jetzt nicht komplett alles lesen, sondern euch da gedanklich hineinnehmen. Ihr habt es aufgeschlagen, ihr könnt es mitverfolgen, mitlesen und prüfen, ob es sich so verhielt. Das Volk Gottes Israel war 430 Jahre in der Sklaverei in Ägypten. Versklavt unter die Herrschaft des Pharao. Und sie stöhnten unter der Last und Gott erhörte ihre Schreien und er rettete sie. Er schickte Mose und schickte Rettung durch Mose und hat durch viele Zeichen und Wunder der Gerichte Gottes an den Götzen und an Pharao hat er das Volk befreit durch Gerichte. Wichtig, befreit durch Gerichte. Das letzte Gericht, das wirklich die Befreiung bewirken sollte und das dazu führen sollte, dass der Pharao sogar bereitwillig und die Ägypter bereitwillig sie losschicken und wegschicken würden, das letzte Gericht war die 10. Plage. Und diese 10. Plage war die Tötung der Erstgeburt der Ägypter. Die Tötung der Erstgeburt. Ich weiß nicht, ob ihr euch darüber Gedanken gemacht habt, warum nur die Erstgeburt? Warum tötet Gott die Erstgeburt und nicht die Zweitgeburt? Oder alle? Warum nur die Erstgeburt? Der erste und den Hinweis, den wir haben, weil Gott hier damit deutlich macht, wenn Gott sein Volk retten wird, wird er das durch ein Gericht retten. Und wer wird sterben? Ein Erstgeborener. Und wenn ich das euch sage, ich denke, dann versteht ihr, warum Gott in diesem Fall schon mal diesen Bezug zu der Erstgeburt geschaffen hat. Die Erstgeburt wird sterben. In dem Fall, ob das männlich war oder ein Tier war, Gott hat gesagt, alles Erstgeborene wird sterben. Damit aber das Volk, das in Ägypten war, nicht mit unter dieses Gericht kommt, hat Gott ihnen einen Ausweg gegeben. Gott wird das Gericht über ganz Ägypten ergehen lassen. Aber das Volk ist doch in Ägypten. Werden sie also mitgerichtet, werden sie also mitsterben. Und Gott hat ihnen einen Ausweg gegeben. Er hat durch Mose ihnen eine Ordnung gegeben. Und zwar die Passa-Ordnung. Und hat gesagt, wenn sie ein Passalamm, Ich möchte euch das lesen ab Kapitel 12, ab Vers 1. Nur diese Worte lese ich mit euch an. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron und im Land Ägypten: Dieser Monat soll für euch der Anfangsmonat sein. Er sei der erste Monat von den Monaten des Jahres. Gott setzte diesen Monat der Rettung als den ersten Monat für das Jahr. Das heißt, ab dann beginnt die Zeitrechnung. Ab hier beginnt etwas Neues. Ab der Rettung beginnt die Zeit, neue Zeitrechnung für das Volk Gottes. Und er sagte, rede zu den ganzen Gemeinde Israel und sagt, am 10. dieses Monats, da nehmt euch jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, je ein Lamm für das Haus. Und dann sagt er, erklärte das, wenn es für ein Haus ist, zu viel ist, nehmt dann die Nachbarn. Da sagt er Vers 5, ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjähriges soll es für euch sein. Von den Schafen oder von den Ziegen soll es nehmen. Und ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. Dann soll die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den zwei Abenden schlachten. Also zwischen dem 14., das ist der Donnerstag, und dem 15., das ist der Freitag. Zwischen diesen beiden Abenden soll das Passahlamm geschlachtet werden. Wie sollte das Passahlamm sein? Es soll einjährig sein. Es soll fehlerlos sein. Und er soll männlich sein. Und dann sollen sie es schlachten. Und dann Vers 6, denn dann soll die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den zwei Abenden schlachten, Vers 7. Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und die Oberschwelle streichen und an die Häuser, in denen sie es essen. Das Fleisch aber sollen sie noch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten und dazu ungesäuertes Brot mit bitteren Kräutern. Und ich lese noch Vers 11. So aber sollt ihr es essen, eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an den Füßen und euren Stab in eurer Hand. Und ihr sollt essen in Hast. Das ist die erste Ordnung für das Passa. Das ist die biblische Ordnung, wie das Passa gefeiert werden soll. Ein einjähriges, männliches, fehlerloses Lamm sollte am 10. abgesondert werden und am 14. zwischen den zwei Abenden geschlachtet werden. Es soll das Blut dieses Lammes spielt eine wesentliche Rolle. Das dient dazu, dass die, wenn sie das tun, und das Blut an die Türpfosten streichen, der Todesengel, der in dieser Nacht in jedes ägyptische oder in jedes Haus im Land Ägypten gehen würde, wenn er dieses Blut sehen würde, würde er an diesem Haus vorübergehen oder dieses Haus überspringen. Und daher kommt das Wort Passa. Passa bedeutet vorübergehen, überspringen. Ihr kennt das deutsche Wort ähnlich, oder? Passieren. Kann man sich gut merken. Ja, das ist eigentlich Passa. Passa bedeutet, dass Gott, wenn er sein Gericht ausüben wird, dass er die überspringen wird, an denen vorübergehen wird, sie nicht töten wird, die das Blut eines fehlerlosen, einjähriges, männliches Lammes an die Pfosten gestrichen haben. Ihn euch zum Zeichen, hat Gott gesagt. Macht dieses Zeichen, macht dieses Symbol, dann wird euch nichts passieren. Der Todesengel wird da nicht hineingehen. Liebe Geschwister, wir müssen uns vorstellen, das heißt, dieses fehlerlose Lamm starb stellvertretend für die Erstgeburt. Wir müssen uns darüber klar werden, dass in jener Nacht es in jedem Fall, in ganz Ägypten, in jedem Haus einen Toten gab. Entweder war das der Erstgeborene oder es war ein Lamm. Aber es gab einen Toten. Und das ist die Botschaft. In jedem Haus gab es einen Toten. Gott hat in jedem Haus ein Gericht vollzogen. Die Frage ist nur, wer musste sterben? Diejenigen, die ein einjähriges, fehlerloses Lamm, männliches Lamm hatten, da das Gericht Gottes traf das. Wer das nicht hatte, den traf die Erstgeburt. Das ist Passa. Und dann sagt Gott, wie sie es essen sollen. Sie sollten es, das Blut bestreichen, aber sie sollten essen. Sie sollen dieses Passa essen. Und zwar zuerst am 10. absondern und am 14. schlachten. Warum das? Am 10. ab der Absonderung dieses Passahlamms aus der Menge heraus waren diese Tage, um zu prüfen, ob es wirklich fehlerlos war. Gab es doch ein Problem mit ihm oder nicht? Das war die Zeit der Prüfung. Als Jesus, wie Markus Evangelium sagt, und am Tag des Passa, das war der 14., das war der Donnerstag, als Jesus dann dieses Passa feiert am Abend, zwischen den zwei Abenden, das war der 14., Rechnet man mal zurück. Wann wurde Jesus abgesondert? Jesus ist unser Passa. Und er wurde geschlachtet zwischen den zwei Abenden. Aber am 10. musste abgesondert werden und darauf geprüft werden, 4 Tage lang, ob er fehlerlos ist oder nicht. Der 13. war der Mittwoch. Und wir haben uns ausgiebig damit beschäftigt, was da war, oder? Der 12. war der Dienstag. Da reinigte Jesus den Tempel. Der 11. war Einzug Jesu nach Jerusalem. Oder? Was war der 10.? Die Salbung Jesu in Bethanien. Es war der Abend, als Jesus ebenfalls am Tisch lag und gesalbt wurde zu seinem Begräbnis. Das war die Absonderung Jesu. Ab diesem Tag, ab dieser Salbung, hat Gott gesagt, das ist mein Lamm. Und dann wurde Jesus 4 Tage lang, was? Geprüft, ob er nicht einer Sünde sich schuldig gemacht hat, oder? Von den Pharisäern, Schriftgelehrten, Sadduzäern, Hohepriestern, Herodianer, alle haben an ihm die Sünde gesucht. Alle haben geguckt, ob nicht er einen Fehler hatte. Und haben sie was gefunden? Nicht. Jesus war würdig, als das Gottespassalam geschlachtet zu werden, denn er wurde geprüft und ohne Fehler befunden. Also wurde er geschlachtet zwischen diesen 2 Abenden und das Blut diente dazu da, zu der Rechtfertigung, damit Gott das Gericht nicht uns trifft, damit er uns überspringt in seinem Gericht. Das Fleisch sollte gegessen werden, und zwar am Feuer gebraten, nicht gekocht. Da war ich sehr glücklich darüber. Ich mag kein gekochtes Fleisch, aber das ist persönliche Sache. Gebraten, gegrillt, ja. Warum aber? Für was steht Feuer? Für Gericht, für Läuterung, für Reinigung. Und wie wurde Gott da geopfert? Immer im Feuer. Das bedeutet, dass dieses Opfer, dieses Opfer des Passahlamms für Gott als Opfer im Gericht Gottes dargebracht worden ist. Dieses Fleisch sollte aber auch gegessen werden, und zwar komplett. Nicht eins soll übrig bleiben, nichts soll übrig bleiben. Gott fordert ein komplettes Opfer, ein vollkommenes Opfer, ein ganzes Opfer. Man kann nicht etwas von diesem Opfer nehmen und sagen, das reicht, das andere brauche ich nicht. Wenn, dann vollständig komplett. Und das sollte gegessen werden. Und warum das? Zur Stärkung. Denn was würde passieren, wenn diese Rettung stattfindet? Und wenn sie ausziehen, was brauchen sie? Kraft. Eine Kraft, einen Weg der Rettung zu gehen. Kraft, um in das verheißene Land zu kommen. Sie brauchten Kraft. Und dieses Fleisch, der Leib des Passahlamms, das Blut war zur Rechtfertigung, das Fleisch war zur Stärkung. Sie sollten es essen. Nur nebenbei, in Kapitel 13, das lese ich jetzt nicht nochmal an, weil die Zeit ist wirklich schon sehr weit, heißt es, dass ihm kein Knochen gebrochen werden musste. Wichtig, das Lamm durfte nicht gebrochen werden. Wir werden das im nächsten Sonntag uns anschauen, was die Bedeutung heißt. Und als er das Brot brach und alle sagen, wir müssen Brot brechen, und die Menschen sagen, Jesus ist für uns gebrochen. Ich sage euch schon so viel, Jesus ist nicht für uns gebrochen. Er durfte nicht gebrochen werden. Denn Gott sagt, nicht mal ein Knochen sollte gebrochen werden. Darum wurden ihm auch die Knie nicht und die Knochen gebrochen, sondern nur in die Seite gestochen. Jesus wurde nicht gebrochen. Er durfte nicht gebrochen werden. Sie sollten ihn essen, vollständig dieses Opfer annehmen. Und dann kommt etwas Wichtiges. Und sie sollen, wenn sie das Fleisch essen, sollen sie aber das zusammen mit ungesäuertem Brot essen. Und das ungesäuerte Brot mit Kräutern essen. Das sollten sie während dem das Essen, sollen sie das Brot essen, das ungesäuerte Brot, was für rein ist, ohne Sünde. So wie dieser Leib ohne Sünde ist, fehlerlos, der dahingegeben, so repräsentiert das Brot dieses Leib. Diesen Leib? Ja, dieses Fleisch des Passahlamms. Mit diesem Zusammenessen des Fleisches und des Brotes bringt Gott zusammen und sagt, das ist eine Einheit, das ist das Gleiche. Aber dass dieses Brot in bitteren Kräutern gegessen wird, soll die daran erinnern, dass ihre Sklaverei und Rettung eine Bitterkeit, eine schwere Last, es soll an ihre Sklaverei in Ägypten darstellen. Und sie sollten das gegürtet essen, sie sollen es schnell essen, sie sollten im Stehen essen, mit einem Stock in der Hand, die Lenden gegürtet. Habt ihr das Bild vor Augen, wie dieses Passa aussehen sollte? Das ist das biblische Passa. Ich frage euch, ist das das Passa, was heute gefeiert wird? Was die jüdische Tradition bis heute feiert? Und ich sage euch, liebe Geschwister, dass die jüdische Tradition des Passa nicht viel mit dem zu tun hat, was eigentlich die biblische Sicht von Passa und der Feier der Gebote der Ordnungen Gottes ist. Denn wir haben dieses, das ist, was Gott dem Volk Israel gab und sagt, das ist das Passa des Herrn. Und er sagt, das sind meine Ordnungen, meine Rechtsprechung. So tut das. Und ich habe euch in der Schnelle, in der Kürze, euch vorgestellt, was, wie dieses Passa gefeiert wird. Aber noch einmal, das, was die Juden zur Zeit Jesus schon und auch bis heute als Passa feiern, ist nicht unbedingt das, was in der Schrift steht. Und ich sage, das ist Tradition. Das ist Tradition. Viele Traditionen und Interpretationen wurden zu dem biblischen Verständnis von Passa hinzugefügt. Und das entstand über die Jahrhunderte. Rabbiner haben das Stück für Stück dieses Passafest erweitert. Sie haben Stück für Stück dieses Passafest neu interpretiert und neu ausgelegt. Und diese Auslegungen mit symbolischen Handlungen immer wieder aufs Neue ergänzt und erweitert und einen gewissen Ablauf festgelegt. Das ist jüdische Tradition. Und in gewisser Weise bestand sie sogar schon zu der Zeit Jesu, als da die Passa-Lämmer geschlachtet und gegessen worden, als diese Feste. Vor allem entwickelt sich das Passafest, das jüdische Passafest, im Exil. Und es lag darin, weil sie ja keinen Tempel mehr hatten. Und sie, wenn sie keinen Tempel mehr hatten, was konnten sie nicht mehr tun? Die Passa-Lämmer schlachten. Also mussten sie etwas erfinden oder etwas schaffen, was als Ersatz war. Und so haben sie ein Passafest konstruiert, das sie sozusagen stellvertretend gefeiert haben. Es entstand schon sehr früh im babylonischen Exil und später weiterentwickelt. Und nach der Zerstörung 70 nach Christus, wo es wieder keine Möglichkeit gab, ein Passalam zu schlachten, wurde diese Tradition weiterentwickelt und weitergefeiert bis heute. Bis heute wird das getan. Ich will euch wirklich das ans Herz legen und das zum Verständnis auch von unserem Text ist. Das, was Jesus hier feiert oder was da passiert, was die Juden feierten und auch heute feiern, war stark in der Tradition der Juden verankert, in der Überlieferung der Ältesten verankert. Und wenn ich euch das sage, als Jesus das tat, was er da tat, als Jesus dieses Passafest feierte, könnt ihr euch vorstellen, wie sehr es die Jünger überraschte, was er da tat. Wisst ihr, wie sehr anders er das gestaltete, als das, was sie eigentlich kannten von ihrer Kindheit auf, ihrer Tradition, dass sie immer einmal im Jahr das feierten. Jesus gestaltete das Passafest, das sie kannten, komplett anders. Sogar so anders, und er feierte das so anders, dass sogar viele Theologen und vor allem historisch Kritischen daran zweifeln, ob Jesus überhaupt das Passafest feierte. In allen Berichten, was finden wir hier nicht? Wir finden nicht den genauen Ablauf, oder? Warum erklärt weder Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, warum sagen sie nicht, was alles da genau an diesem Abend passierte? Was wir haben, ist nur die Einsetzungsworte. Aber was wir wissen, ist, dass sie das Passafest gefeiert haben. Denn die Jünger haben gesagt, wo sollen wir das Passafest feiern? Wo willst du es essen? Und Jesus sagt, geht, bereitet das vor. Liebe Geschwister, aber als Jesus kam an dem Abend, sich mit den Jüngern hinlegte und anfing, das Passafest zu feiern, durchbrach er jede Tradition. Nur als Beispiel, er wusch nicht die Hände, sondern die Füße. Petrus war schockiert. Die Jünger waren schockiert. Das macht man nicht am Passa, die Füße waschen. Man wäscht sich die Hände. Die Liturgie, alles, was da ablief. Oh Mann. Wir können den nächsten Sonntag das Abend mal nehmen. Nein, das machen wir. Alles, was da ablief, in der Reihenfolge, wie es man gewohnt war von der Tradition. Jesus sprengte diese Tradition. Und erst als er an dem Punkt war, wo das Eigentliche geschah, was das Passa ausmachte, nämlich das Passalam-Essen, als das Brot gegessen wurde, das Passabrot gegessen wurde und als dann das Blut, an man das Blut dachte, ich erkläre es euch gleich, erst dann griff er ein und sagte, was es bedeutet. Darum wird uns vorher nicht erklärt, was alles da geschah. Darum wird auch nicht erklärt, was danach alles geschah. Uns wird auf das hingewiesen, wo Jesus sagt, jetzt erkläre ich euch das Passa richtig. Kapitel 7 waren wir im Markus-Evangelium, als die schriftgelehrten Pharisäer was getan haben. Die haben Jesus angegriffen und gesagt, warum halten deine Jünger nicht die Überlieferung der Ältesten, richtig? Und Jesus hat sie angeklagt und gesagt, ihr Heuchler, ihr brecht die Gebote Gottes, indem ihr euch an den Überlieferungen der Ältesten festhaltet. Aber die Gebote Gottes sind euch egal. Ihnen sind die Traditionen und ihre Abläufe und das, was sie tun, wichtiger als was Gott geboten hat. Sie haben kein Verständnis von dem, was Gott will, stattdessen Traditionen, die Abläufe, das muss alles ganz genau so ablaufen. Warum sage ich euch das? Das heutige Abendmahl, das die Christen heute feiern, gleicht in vieler Hinsicht genau dem. Man macht das so, weil man es traditionell formt. Und man weicht davon ab, aber man hat keine Ahnung, was da passiert. Was ist die Bedeutung davon? Was steckt dahinter? Was ist die Erklärung? Was glauben wir eigentlich, was es ist? Aber es ist wichtig, es muss gebrochen werden. Und wir haben nicht mal ein Verständnis, dass Jesus nicht gebrochen wurde. Aber es muss gebrochen werden. Nein. Was ist das Abendmahl? Die jüdische Tradition, ich gebe euch nur noch einen kurzen Einblick, an welchem Punkt Jesus das tat, was er tat, und dann darf der Viktor übernehmen. Und das Gute ist, er muss die Einleitungsworte heute nicht lesen, sondern kann gleich dazu fortschreiten und das durchführen. Es gibt eine Abfolge im jüdischen traditionellen Abendmahl. Und ich will an dieser Stelle vielleicht das nur kurz erwähnen. Ich kenne viele Christen, die gerne das feiern würden. Ich kann mich erinnern, als ein Bruder zu mir kam und sagte, Willi, warum feiern wir nicht das Abendmahl so, wie Jesus damals gefeiert hat oder wie die Juden feiern? Ich würde ja gerne auch liegen beim Abendmahl und ein Essen essen, ein Lamm essen. Und ich würde gerne auch das mit den Matzen, also mit diesem ungesäuerten Brot, das müssen wir doch so machen, das ist doch so, so war es doch, so müssen wir es doch auch machen. Und viele Christen würden das gerne oder würden gerne nochmal dieses Erlebnis haben. Ich glaube, man kann das sogar buchen. Mal so ein jüdisches Passa feiern. Es gibt sogar ein messianisches Passa. Messianische Juden feiern Passa. Und sie machen all das, nur mit einem Unterschied. Sie legen all die Traditionen, die Rabbiner erfunden haben, bis auf zwei Sachen, und deuten das dann alles auf Christus. Es klingt gut, aber das ist letztendlich Tradition der Rabbiner. Ich erkläre es, darf ich euch, habt ihr noch kurz Geduld? Ich danke, es ist ja ein neues Jahr, ihr seid erholt, viel Kraft und so. Haltet ihr aus. Die Passafeier hat drei Bestandteile im jüdischen Verständnis. In gewisser Weise gibt es eine Vorspeise, einen Hauptgang und eine Nachspeise. So kennen wir auch. Vorspeise, Hauptgang, Nachspeise. Der rote Faden, der durch dieses Menü hindurchgeht, bilden die vier Kelche. Warum vier Kelche? Auch da waren die Rabbiner kreativ und sie haben aufgrund von 2. Mose 6, Kapitel 6, Verse 6 bis 7, die Verheißung genommen, die Gott dem Volk Israel gab. Und da heißt es, dass Gott sie herausführen wird aus Ägypten, er sie retten würde, er sie erlösen würde und er sie annehmen würde als Volk. So, das sind die vier Grundbegriffe der Rettung des Volkes in Ägypten. Also haben die Rabbiner gesagt, das ist unser Leitfaden für unser Passafest. Also Gott wird uns retten, indem er uns herausführen wird, absondern, indem er uns retten, also befreien wird aus Ägypten, indem er uns erlösen wird durch seine großen Gerichte und indem er uns annehmen wird als sein Volk. Das ist das Wesen des Passafestes. Und der Rettung Israels. Und so haben sie gesagt, das werden die vier Eckpunkte sein. Und um diese vier Eckpunkte zu feiern, haben sie gesagt, wir nehmen vier Kelche Wein. Wein, warum? Für sie bedeutet Wein Freude, für manche andere auch. Ja? So, Wein steht für Freude. Also sind das Freudenbecher gewesen für die Juden. Sie tranken diese Freudenbecher und mit jedem Kelch, den sie nahmen, den ersten Kelch nahmen sie, segneten ihn und sagen, wir danken dir Gott, dass du uns herausgeführt hast. Den zweiten nahmen sie, sagen sie, wir danken dir, dass du uns befreit hast. Den dritten, dass du uns erlöst hast. Und den vierten, dass du uns angenommen hast. Die vier Becher ist der rote Faden durch dieses Passamal, die Juden nennen das Sedermal, in dem sie das feiern. Und Wein steht für Freude. So, das ist etwas, was wir im Wesentlichen zum Ablauf oder in diesen roten Faden haben. Dann beginnt das Mal meistens so, dass eine Frau eine Kerze anzündet. Es muss eine Frau sein. Die Rabbiner hatten etwas anderes gedacht, die messianischen Juden haben gesagt, ah, das passt, warum? Jesus ist das Licht der Welt, gell? Passt gut. Und Maria ist die, Jesus zur Welt gebracht hat, also darum muss eine Frau das Licht anzünden. Schön. Ist eine Auslegung der Rabbiner übrigens, nicht eine Auslegung der Schrift. Aber es klingt richtig gut, gell? Es klingt richtig gut. Dann muss der Hausvater, der das Ganze leitet, dieses Mal leitet, nimmt er den einen der ersten Kelche, den Kelch der Herausführung, der Absonderung und segnet ihn und leitet damit die Vorspeise ein. Leitet den ersten Teil des Passa-Essens ein. Und diese Vorspeise ist durchzogen durch verschiedene rituelle Handlungen, durch symbolische Handlungen, die bestimmte Dinge repräsentieren. Und der Vater immer wieder erklärt und sagt, was tun wir, warum tun wir es, wie tun wir es. Also nehmt er den Kelch, segnet ihn und sagt, das ist unsere Herausführung. Wir danken Gott und freuen uns, dass er uns herausgeführt hat. Nur nebenbei, all das musste im Liegen passieren. Und warum nicht im Stehen? Gott hat doch gesagt, stehen im Hast und Eile, gell? Aber sie tun das im Liegen. Sie haben Zeit. Warum? Sie sehen sich nicht mehr als Versklavte. Denn sie sagen, alle, die frei sind, dürfen beim Essen auf der linken Seite liegen. Aber die Sklaven müssen beim Essen stehen. Wir sind keine Sklaven, also legen wir uns hin. Und zwar auf die linke Seite. So, das ist der Grund, warum die Juden beim Passafest lagen. Und dann heißt es, Jesus legte sich mit den Jüngern an den Tisch und aß mit ihnen. Also in diesem jüdischen, da ist schon diese jüdische Tradition, sie sind Befreite, sie sind nicht Sklaven, sie sind Befreite, darum lagen sie. Und dann nimmt der Hausvater zum Beispiel frische Kräuter, Petersilie meistens, tunkt das in ein Schälchen mit Salzwasser, was immer Tränen symbolisiert. Und dann wurde das gegessen, dann hat er das erklärt, was das bedeutet. Ich will jetzt nicht auf alle Details, weil dann kommen wir wirklich nicht zum Abendmahl. Aber jetzt ist wichtig. Und dann macht der Hausvater Folgendes. In der Mitte gibt es diesen Sederteller. Und auf ihm liegen drei Matzen. Das sind diese ungesäuerten Brote. Sie mussten in Streifen gebacken werden. Also da mussten Streifen drauf zu sehen sein. Sie mussten ungesäuert sein. Und sie mussten, so wenn man gegen Licht erhebt, so leicht löchrig sein. Und die messianischen Juden sagen, aha, Jesus wurde für uns geschlagen, darum Streifen. Ungesäuert, weil er ohne Sünde ist. Und löchrig, weil er für uns durchstochen wurde. Auch gut, gell? Und alle nehmen das und denken, voll gut, wir feiern das Abendmahl. Und so wird das genau. Und der Hausvater nimmt von diesem Teller, auf dem drei von diesen Matzen heißen, die liegen. Und sie sind durch Tücher getrennt, drei durch Tücher getrennt. Für die Juden bedeutet das, die repräsentieren Abraham, Isaac und Jakob. Für die messianischen Juden bedeutet es Vater, Sohn und Heiliger Geist. Steht nicht irgendwo in der Schrift, hat auch Gott nie gesagt, dass man sagen soll, das haben die Rabbiner erfunden. Und dann nimmt der Vater aus dem mittleren von diesen Matzen und bricht es in zwei Teile. Das kleinere legt er zurück und das größere wickelt er in ein Tuch und legt es beiseite. Und das wird später dann mit dem Essen, mit dem Passahlamm gegessen. Oder das ist für die Nachspeise gedacht sozusagen. Nachdem er das getan hat, dann wird es noch nicht gegessen, und der Vater das getan hat, dann wird das gedeutet. Für die Juden bedeutet das Demut. Die nehmen das Kleinere und in Demut. Und das Abbrechen von diesen mittleren Matzen symbolisiert für einen traditionellen Juden repräsentativ für das Passahlamm. Warum? Weil es kein Passahlamm mehr geschlachtet wird. Also müssen sie etwas haben, was sie repräsentativ für das Passahlamm dann essen sollten. Also wird das zur Seite gelegt und später zusammen mit dem Festessen repräsentativ für das Passa gegessen. Die messianischen Juden sagen, nein, das ist Jesus, unser Passa, und er wurde gebrochen für uns. Und er wurde dann ins Grab gelegt und in Tücher gewickelt. So erklären sie das messianisch. Und dann wird das so gefeiert. Könnt ihr mir noch folgen? Wollt ihr mir noch folgen? Danke. Also wird das getan. Dann ist die Zeit, dann dürfen die Kinder Fragen stellen. Ja, spare ich jetzt euch all diese Fragen. Und dann würden Sie sagen, was ist diese Nacht, was macht diese Nacht so zur besonderen Nacht, besonders als alle? Und es gibt verschiedene Fragen. Und dann beginnt der Hausvater, die Geschichte Israels zu erzählen, die Geschichte der Sklaverei und all diese Dinge. Liebe Geschwister, das ist dann der normale jüdische Ablauf. Das finden wir nicht in der Schrift, das hat Jesus nicht getan. Und keiner der Evangelisten hat es für nötig, das alles zu überliefern und zu schreiben, das musste getan werden. Wisst ihr, was Jesus in dieser Zeit macht? Er wäscht nicht die Hände, sondern er wäscht die Füße. Und wisst ihr, was macht? Er erklärt auch. Und wenn ihr wissen wollt, was er da alles gesagt hat und was er erklärt hatte, die Bedeutung, dann liest Johannes Evangelium. Kapitel 13 bis Kapitel 17 berichtet uns, was Jesus in diesen, während dieser Mal alles gesagt hat und alles gelehrt hat. Und ihr werdet nichts davon finden. Er wird über etwas anderes reden, über sein Leiden, über seine Bitterkeit, über seinen Verrat, über seine Erlösung, über all das redet er, aber nicht darüber. Das hat Jesus nicht getan. Ich kann mir vorstellen, die Jünger waren sehr überrascht, dass Jesus während dem Abendmahl Dinge tat, die sie nicht kennen. Er tat andere Dinge. Lasst mich vorwärts schreiten. Dann nahm der Hausvater den zweiten Kelch. Das ist der Kelch der Befreiung. Er segnete ihn diesen Kelch und bevor er getrunken wurde, hat er gesagt, das ist der Kelch der Befreiung durch die 10 Plagen in Ägypten. Und so mussten sie alle die 10 Plagen hintereinander aufsagen. Und jedes Mal, wenn sie eine Plage nannten, tauchten sie den Finger in den Wein und ließen einen Tropfen fallen. Und so wurden 10 Tropfen aus diesem Becher rausgenommen. Warum? Nach der jüdischen Tradition heißt das, weil der Becher Freude bedeutet, die Freude über die Befreiung, aber die Befreiung war für Ägypten ihr Leid. Also wollen sie nicht so viel Schadenfreude haben und mindern die Freude um 10 Tropfen der 10 Plagen. Was für Kreativität, oder? Was für Demut. Also, nachdem sie das getan haben, trinken sie diesen zweiten Becher. Nun folgt das Essen der bitteren Kräuter. Die bitteren Kräuter stehen für diese Sklaverei und für das Unterjochtsein in Ägypten. Und dann wird die Matzen, die da liegen auf dem Sederteller, die übrig geblieben sind, also nicht das Eingerollte, wird genommen. Und dann wird dieses Brot gebrochen und wird in die bitteren Kräuter eingetaucht. Und die bitteren Kräuter werden gegessen. Und dann erklärt der Hausvater eben auch, was da an Bitterkeit alles war. Die Juden machen nur Folgendes, sie nehmen auch noch ein Ei und tunken das wieder in Salzwasser und essen dieses Ei. Warum machen sie das? Sie sagen, das erinnert uns an die Zerstörung des Tempels. Was ich euch damit sagen soll, viele Dinge kommen dann hinzu und Dinge, die wir in der Schrift in 2. Mose 12 und 13 nicht wiederfinden. Aber hier ist das Essen der bitteren Kräuter. Liebe Geschwister, schaut mal mit mir Markus 14. Nach langer Zeit wieder kurz hineinschauen. Markus 14, ich lese ab Vers 19, oder ich lese ab Vers 17. Und als es Abend geworden war, kommt er mit den 12 und während sie zu Tisch lagen und aßen, sprach Jesus, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern, der, welcher mit mir ist. Sie fingen an, betrübt zu werden und einer nach dem anderen zu sagen, doch nicht ich. Er aber sprach zu ihnen, einer von den 12, der mit mir das Brot in die Schüssel eintaucht. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es über ihn geschrieben steht, weh aber jene Menschen, durch den der Sohn des Menschen überliefert wird. Es wäre jedem Menschen gut, wenn er nicht geboren wäre. Das ist der Moment, wo Judas und Jesus das Brot eintuchen in die bitteren Kräuter und Jesus dem Judas das zu essen gibt und nach Johannes 13 der Teufel ihn hineinfährt und er hinausgeht und hingeht, Jesus zu versuchen, zu überführen oder übergeben, ja, zu verraten. Das ist dieser Moment. Das geschah nach diesem zweiten Kelch, nach dieser einen Tradition, die eben da so stattfand, also nach dem Essen der bitteren Kräuter. Wie gesagt, könnt ihr in Johannes 13 ab Vers 26 nachlesen, als das passiert ist. Und Judas ging hinaus. Und wisst ihr, was ab jetzt passiert? Der zweite Teil. Jetzt kommt das eigentliche Essen. Jetzt kommt eigentlich der Hauptgang, jetzt kommt das Festmahl. Alles davor war nur Vorspeise. Alles war eine Hinführung zu diesem einem Passa-Essen. Da wurde das Passa-Lamm aufgetischt. Heute gibt es kein Passa-Lamm, also wird zum Beispiel eine Lammkeule gegessen oder ein Hühnchen oder sowas. Aber damals hat man an diesem Punkt ein Passa-Lamm gegessen. Und das ist Vers 22. Und während sie aßen, nahm er Brot. Während welchem Mahl? Die Rede ist nicht einfach von diesem Passamahl, das in dem Verständnis der Tradition der Jünger war, der Juden war oder der Jünger war. Es ist nicht einfach nur allgemein das Passamahl gemeint. Während sie aßen, während dem Mahl, während dem eigentlichen Hauptessen, während dem Festmahl, während sie das Passalam aßen, denn darauf läuft es hinaus. Nicht die Tradition und all das zu erfüllen, so gut es auch klingt, so interessant es auch klingt und sogar messianisch, man alles so schön auf Jesus deuten kann. Das sind Traditionen. Darauf nimmt Jesus keinen Bezug. Aber als das Passalam gegessen wurde, als da für die Sünden gegeben worden ist, zur Rettung, zur Befreiung, als das gegessen wird, dann macht Jesus Folgendes. Dann nimmt er das Matzen, also dieses ungesäuerte Brot, das repräsentativ fürs Passa ist. Das Gott nach 2. Mose gesagt hat, wenn ihr das Fleisch isst, isst zusammen mit dem Brot, mit dem ungesäuerten Brot. Jesus nahm dieses Brot, das symbolisch für das Passalam steht. Und er nahm dieses Brot, brach es, gab es ihnen, segneten. Und was das alles bedeutet, nächsten Sonntag erkläre ich euch die Einsetzungsworte. Was bedeutet das Brechen und all das? Das gucken wir uns nächsten Sonntag an. Aber an diesem Punkt sind wir jetzt. Das ist das Essen. Das ist, was da passiert. Sie haben das Passalam selbst gegessen. Er nahm es und segnete es. Und dann heißt es, und nach dem Mahl nahm er den Kelch, richtig? Jetzt verstehen wir nach welchem Mahl. Nicht nach dem Passamahl an sich selbst. Nicht nach diesem einen Fest. Nicht nach all diesen Ritualen, nach diesem einem Essen, nachdem sie das Passalam gegessen haben, das Geschlachtete gegessen haben, nimmt er den Kelch und was sagt er? Das ist mein Blut, das ist Blut des Bundes, mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Warum für viele? Auch das nächsten Sonntag. Aber das ist der Moment, nach diesem Essen, nach diesem Passamahl, nimmt Jesus Brot, bricht es und sagt, das bin ich. Er nimmt den Kelch und sagt nicht, das ist Freude. Er sagt, das ist Blut, das ist mein Tod. Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus zu diesem Moment das tut, was mit den Jüngern passierte? Sie waren erstaunt, was macht er hier? Der Hausvater hat jedes Mal, jeden Schritt immer erklärt bei diesem Mal. Jetzt steht Jesus auf und sagt, ich erkläre es euch. Ich sage euch, was das Ganze bedeutet. Sie feierten das Passamahl. Tradition, jedes Jahr. Jetzt kommt Jesus und sagt, ich sag euch, wie das zu verstehen ist. Darum musst du erst vorher feiern mit ihnen, bevor er selbst das Passalam wurde, musste es ihnen erklären. Er erklärt ihnen, damit sie verstehen, was da gefeiert wurde. Damit sie begreifen, welches Passalam es ist. Worauf deutet dieses Passalam im Ägypten? Warum hat Gott das alles so damals gesagt, was er gesagt hatte? Warum musste man das feiern? Er ist es. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie es über ihn geschrieben steht. Jesus erklärt ihnen, was über ihn geschrieben ist und nicht, was die Tradition der Rabbiner ist. Nachdem der Vater, der Hausvater, auch diesen dritten Kelch nahm und segnete, das ist dieser Kelch. Diesen dritten Kelch nahm Jesus und er erklärte ihn und deutete ihn komplett anders wie die Rabbiner. Zwar bedeutet auch Erlösung, aber er sagt, es ist Erlösung in meinem Blut. Das ist mein Blut, das vergossen wird. Nur nebenbei, die Juden feiern, haben eigentlich 5 Kelche. Irgendwann kam ein 5. dazu. Das ist der Kelch des Elia. Von dem wird nicht getrunken. An diesem Moment muss ein Kind an die Tür rennen, rausgucken und sagen, ist Elia da? Nein, ist nicht da. Komm zurück, Papa, der Elia ist nicht da. Also bleibt der Kelch stehen und man trinkt nicht von dem Kelch. Nach dem Verständnis, der Messias kommt erst, wenn vorher Elia gekommen ist. Deswegen nennen andere auch den Kelch des Messias. Und bis heute feiern die Juden das. Das Kind rennt raus, guckt, Elia ist nicht da, okay. Aber der Elia ist schon gekommen, oder? Hat nicht Jesus gesagt, dass Johannes der Täufer der Elia ist? Ja. Bis heute wird das immer noch gefeiert. Die warten auf ihren Messias in der Tradition. Und dann heißt es, und als sie das Loblied gesungen hatten, gingen sie zum Ölberg. So endet eigentlich eben bei uns das. Nach dem dritten Kelch wurden die Hallel-Psalmen gelesen oder gesungen. Die manchen andere sagen, die wurden immer zwischendurch gesungen, aber letztendlich wurden die Psalmen 113 bis 118 rezitiert. Und herrliche Psalme. Könnt ihr gern heute zu Hause nachlesen. Herrliche Verkündigung der Rettung Jesu Christi. Und dann ging sie hin. Es gibt aber noch einen vierten Kelch. Und dieser vierte Kelch, der wurde nach dem dritten genommen. Und dieser Kelch symbolisiert für die Juden die Annahme Gottes zu seinem Volk. Und zwar in seinem wiedererstellten messianischen Reich. Und so wird dieser Kelch als der Kelch gefeiert und getrunken, als die Erwartung der Aufrichtung des ewigen messianischen Reiches. Ob Jesus diesen Kelch getrunken hat? Ich denke nicht. Warum? Er sagt, wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu im Reich Gottes oder Reich des Vaters trinken werde. Auch darüber werde ich euch nächsten Sonntag hineinnehmen und euch erklären, was Jesus damit meint. Das sind der traditionelle jüdische Ablauf. Und was ich euch heute sagen möchte, ist, dass Jesus diesen traditionellen Ablauf nach der Überlieferung der Ältesten durchbrochen hat. Ihn verlangte es zu nehmen. Warum? Er wollte den Jüngern erklären, was das Passa eigentlich wirklich bedeutet. Er ist das Passalamm, für uns geschlachtet, für uns. Diese Elemente, sein Leib, sein Brot und sein Blut, das sind die zwei Elemente, die auch Gott in 2. Mose 12 heraushebt und sagt, das ist, was ihr braucht. Wir brauchen Christus, sein Blut, wir brauchen sein Leib und wir brauchen diese Gemeinschaft mit ihm. Das ist unsere Stärkung für unsere Wanderschaft ins verheißene Land. Ich weiß, das ist noch nicht alles und wir werden ab nächsten Sonntag uns mit den Einsetzungsworten im Einzelnen anschauen. Was ist der Leib? Was ist dieses Brot? Was ist der Kelch? Wieso sagt Jesus das, wie er sagt? Und was ist dieser neuen Bund, den er damit einsetzt? Herzliche Einladung nächsten Sonntag.